Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Guten Morgen, Ben, und guten Morgen auch nach, ja, Juli, wir wissen gar nicht, wo du bist, aber in die Ferne zu Julian Riedel, Ex-Hansa-Spieler, irgendwo in Nordrhein-Westfalen.
Richtig, ich bin in Bocholt gerade, wo ich meine Station jetzt als Fußballer nochmal im höheren Fußballalter erlebe und ja, moin moin zurück an euch beide.
Schön, ja mega, Juli, du passt ja, wir sind das gerade nochmal durchgegangen, passt ja eigentlich gerade perfekt einfach in die Zeit, wenn man überlegt, was alles so ansteht. Ja klar, ist ein Hansa-Podcast, da hast du Verbindung hin, der FC Hansa spielt am Wochenende bei Waldhof Mannheim. Und du hast es ja gerade schon verraten, du spielst beim 1. FC Bocholt in der Regionalliga West. Und dort ist ja auch gerade mit Dominik Lanius ein ja noch ganz frischer Ex-Hanseatin gewechselt. Also eigentlich der perfekte Mann für heute.
Ja, wunderbar. Lange nicht mehr gehört.
Kann man so sagen, würde ich sagen. Aber bevor wir da einsteigen so richtig, Juli, bei uns stellt sich der Gast immer zuerst vor. Wir haben schon gesagt, Julian Riedel, 34 Jahre mittlerweile. Von 2017 bis 2021 beim FC Hansa gespielt. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du heute? Wie geht's dir? Was treibt dich so an und um?
Ja, wie der Name schon gefallen ist, Julian Riedel, letzte Station jetzt in Bocholt. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache, aber noch macht mir der Fußball Spaß. Deswegen bin ich auch noch aktiv. Hat ja letztens noch die Ehre, noch mal im Ostseestadion aufzulaufen beim Spiel für die Flutlichtmasten. Ja, mein Körper hat mich Gott sei Dank noch nicht im Stich gelassen. Fühl mich noch ganz gut tatsächlich und habe eine vierjährige Tochter, die ja damals auch in Rostock geboren ist. Ja, ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Bin immer noch, wie gesagt, im Fußball erhalten geblieben. Jetzt halt eine Liga drunter, beziehungsweise unter der zweiten Liga zwei Ligen drunter. Aber ja, solange es mir noch Spaß macht und ich mich noch wehren kann, habe ich mir gesagt, nutze ich das noch und ja, bleib zumindest im aktiven Sport erstmal in der Funktion erhalten.
Ja, wie sagt man so schön, manchmal bringt ja auch Erfahrung einfach ganz, ganz viel, zumindest auf den ganzen Amateurplätzen, wo wir uns rumtreiben, Tommy. Aber wenn man mal auf deine Zahlen guckt, insgesamt 23 Zweitliga, 244 Drittligaspiele für Münster, Aue, Hansa und Mannheim, 2 Tore und 7 Vorlagen. Das ist natürlich schon eine ordentlich große Quote. Juli, hast du es auf dem Schirm, dass du schon so viele Spiele rumgeackert bist auf dem Rasen?
Ja, ich habe es ja gerade angesprochen. Also mein Körper hat mich Gott sei Dank immer gut begleitet und nie im Stich gelassen. Von daher habe ich, wenn ich dann in einem Verein war, meistens auch tatsächlich Stamm gespielt, außer halt leider in den Zweitliga-Zeiten, sowohl bei Aue als auch bei Hansa, bin ich da nicht so aufs Parkett gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten habe ich, glaube ich, in der dritten Liga gefühlt fast jedes Spiel immer gemacht, egal bei welchem Verein, und in der Regionalliga laufe ich jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich auch regelmäßig. Auch von daher läppert sich das natürlich, was schön ist. Ja, aber natürlich, trotz alledem sagt man sich immer, vielleicht wäre hier oder da noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich will mich auch nicht beschweren.
Du hast die meisten deiner Spiele bei Hansa absolviert, da kommen wir später zu. Vielleicht mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Geboren bist du, wenn ich das richtig gefunden habe, in Leverkusen und hast eben auch deine ganze Jugend bei Bayer Leverkusen verbracht und mit Bayer Leverkusen auch deine erste Erinnerung sozusagen mit Hansa gehabt. Ihr habt nämlich damals das Finale um die Deutsche Meisterschaft der A-Union verloren gegen Hansa 0-1. Einziger DM-Titel für Hansa in einer damals schwierigen Zeit auch für Hansa. Erstmals abgestiegen in die dritte Liga und die A-Jugend hat dann eben so, sag ich mal, aufgetrumpft. War das vielleicht sogar deine schlimmste Niederlage, dieses verlorene Finale?
Tatsächlich glaube ich ja. Ich habe letztens noch mit Pierre-Michel Azogga drüber geredet. Das war ja unser Stürmer vorne drin. Der ist jetzt bei Schalke Co-Trainer, Schalke 2. Gegen die haben wir kurz vor der Winterpause gespielt. Und das Erste, was er sagte, sagte auch, ey, das hängt einem einfach nach. Chris Kramer bin ich noch sehr gut in Kontakt. Hatte damals echt dann nicht von Anfang an eine Mannschaft, die hochgelobt wurde, aber dann hinten raus, wie sich die Jungs entwickelt haben mit, wie gesagt, Christoph Kramer, Pierre-Michel Azogga, Thanos Petzers, Patrick Horonkiewicz, Tobi Steffen vorne, kann man fast alle nennen, da waren Nationalspieler dabei, Gerrit Nauber ist, glaube ich, auch noch gut unterwegs jetzt in Holland. Also ich will nicht wen vergessen haben, aber da war schon Qualität dann auf dem Platz und ich glaube, wir hatten gefühlt 25-1 Torschüsse in der Bayer-Arena, also auch noch zu Hause dann. Hatten mit Stuttgart im Halbfinale davor eigentlich den schwersten Gegner. Die waren so diese talentiertesten und die haben wir im Rückspiel dann 2-0, mit einem 4-0 nach Hause geschickt. Waren so gesehen der große Favorit, aber ja, was soll man sagen? Sollte nicht sein an dem Tag. Haben viel liegen lassen und Hansa dann mit einem kuriosen Treffer, glaube ich, um die 70. rum. Abgefälschtes Ding, zweimal nach einer Ecke. Gefühlt, wie gesagt, der einzige Torschuss. Und dann haben sie es über die Zeit gebracht. Nachhinein kann ich sagen, dadurch, dass ich Hansa so mag, war vielleicht für den Verein gut, dann kann ich es denen noch mehr gönnen als vielleicht einem anderen Verein. Aber natürlich, ja, das hängt dir schon damals schlimm, aber auch heute sagt man noch, das war schon diese Niederlage, wie du eigentlich nicht in deine Karriere starten willst, sondern ja, so ein deutscher Meister werden, ist nicht alltäglich. Und ich glaube, das wäre für uns schon schön gewesen, vielleicht sogar auch verdient am Ende. Ja.
Du hast jetzt ganz viele Leverkusener Spiele aufgezählt, wo man wirklich viele kennt, ne? Und wie du sagst, Nationalspieler Christoph Kramer allen voran vielleicht. Bei Hansa vielleicht, dass wir es kurz ein bisschen einfangen. Bei Hansa auch bekannte Namen dabei. Kevin Müller, der jetzt gerade zu Schalke gewechselt ist, damals im Tor gewesen. Und wie du sagst, er musste da auch einiges abwehren, hat
Ja,
einiges zu tun
der hat uns zur
gehabt.
Verzweiflung getrieben. Das war Wahnsinn an dem Tag, ja.
Ja, verrücktes Spiel gewesen. Ich habe es im Fernsehen damals gesehen und war mit dem Physiotherapeuten bekannt und hatte danach gleich mit ihm geschrieben. Also für uns war natürlich sehr emotional. Und für dich ist kurz danach, ich glaube knapp 2 Jahre später, dein erstes großes Pflichtspiel bei den Profis gegen Rosenborg Trondheim in der Europa League eingesetzt, das erste Mal bei den Profis und das Siegtor erzielt. Wie war denn das? Kannst du da mal kurz drüber erzählen?
Ich glaube, der Übergang von der Jugend zu den Profis, der war nicht ganz einfach damals. Ich habe eigentlich einen Dreijahresvertrag bei Bayer dann bekommen nach der A-Jugend. Hätte, glaube ich, auch zum damaligen Zeitpunkt zu RB Leipzig gehen können, die noch in der Regionalliga waren. Also es war dann so ein, macht man dann halt, probiert man den Schritt zu den Profis oder springt man ins kalte Wasser und versucht sich vielleicht bei einem anderen Verein, ob Dritte oder Regionalliga. Damals gefühlt war es ein bisschen schwieriger noch im Profifußball als Talent Fuß zu fassen. Heute wirst du sicherlich einen Ticken schneller vielleicht mal ausgeliehen oder so. Aber ich habe dann mit einer Ausbildung den Weg beim Bayer gemacht. Hatte die ersten 1, 2 Jahre ein bisschen mit Wehwehchen zu kämpfen. War vielleicht auch noch nicht so weit und dann hat es halt im zweiten oder dritten Jahr dann geklappt, wo ich glaube ich auch fast alle Spiele gemacht habe. Sehr gut in Form war und dann belohnt wurde vor der Winterpause mit diesem Spiel in der Europa League. Ja, waren ein paar verletzte Spieler, ich war gut drauf. Trainer damals Sascha Lewandowski, Sammy Hüppe, die kannten mich gut. Da haben gesagt, dann kriegt der Junge die Chance. Und ja gut, dann ist das Spiel natürlich maximal optimal für mich gelaufen mit dem Tor, mit dem Sieg. Hat mir leider im weiteren Verlauf nicht viel gebracht, muss man sagen, beim Bayer. Wäre vielleicht, wie gesagt, auch heute anders gewesen, dass man dann da mal vielleicht ein bisschen mehr hätte reinschnuppern können. Aber zumindest für mich ein wunderbarer Abschluss. In meiner Heimatstadion kannte ich viele Leute natürlich, komme dort her und bin selber von klein auf riesen Bayer-Fan gewesen, Balljunge gewesen. Also es war so ein Abrunden für mich, meine Familie und Freunde, dass man dann dort so sehr gesehen ein bisschen seine Fußspuren hinterlassen hat, auch wenn es nur ein Spiel war.
Ja, mega. Und wenn man auf deine weitere Karriere guckt, dann kann man ja trotzdem sagen, dass da einige Erfolge dabei waren. Wenn man überlegt, Zweitliga-Aufstieg mit Aue im Frühjahr 2016. Natürlich der Zweitliga-Aufstieg mit Hansa, der uns sicherlich allen noch sehr gut in Erinnerung ist im Frühjahr 21, aber eben auch mehrere Landespokalerfolge in MV, Westfalen und Sachsen. Also du bist da schon, ja, doch das ein oder andere Mal standst du irgendwo auf dem Treppchen. Und wenn man überlegt, über Leverkusen dann ging es ja 2013 zu Preußen Münster, zu Trainer Pavel Dotschev, der ja für alle Hanseaten auch ein bekannter Name ist. Und du hattest ja in deiner Karriere mehrfach mit Pavel zu tun. Welche Bedeutung hat Pavel Dotschev für dich? Aktuell ist er ja Trainer beim SSV Ulm, auch in der dritten Liga. Ist ja bekannt dafür, dass er immer Spieler holt, mit denen er schon öfter zusammengearbeitet hat. Juli, läufst du vielleicht auch nochmal in der dritten Liga auf?
Ja, glaube ich eher weniger. Man soll nie nie sagen, aber ja, das Fußballalter ist dann schon immer so ein bisschen schwierig natürlich. Ne? Wenn du dann so über 32, 33 bist, dann wird das ein bisschen schwieriger mit dem Wechseln. Auch wenn das der Fitnesszustand vielleicht gar nicht entspricht. Aber nee, Spaß beiseite. Pavel hat mir damals sicherlich in Münster das Vertrauen geschenkt, beziehungsweise hat mich dann in der Situation nach Aue geholt, wo das nicht jeder gemacht hätte. Als Jungspieler, der dann zwar ein paar Drittligaspiele hat, ich glaube, ich hatte dann meine, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Spiele oder sowas, also schon ein bisschen was, aber von einem Zweitliga-Absteiger, den du dann so neu zusammenbaust, hat er mir damals das Vertrauen geschenkt, damals auch auf der Außenverteidigerposition, bin dann unter ihm Innenverteidiger tatsächlich auch geworden, was dann in meiner Karriere sich rausstellen soll, so ein bisschen Fluch und Segen war. Aber ja, Pavel hat mich sicherlich begleitet, meine ersten Schritte dann auch richtig erfolgreich zu machen. Zweite Liga auch Stammspieler gewesen bei ihm und war da so kurz davor, so richtig durchzustarten. Hat wie gesagt, den ganz großen Sprung hat dann leider nicht geklappt, aber auch in Rostock hat er mich ja Gott sei Dank geholt, wo ich Rostock nur als Gegner kannte und nicht auch die Stadt Rostock, das Drumherum, was ich ja dann sehr lieben gelernt habe. Von daher bin ich ihm sehr verbunden und sehr dankbar für das geschenkte Vertrauen und die ja auch immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wie ist das? Hat man noch Kontakt oder hast du noch Kontakt mit dem einen oder anderen Spieler oder Trainer, mit dem du halt länger zu tun hattest, wie eben beispielsweise Pavel?
Ja, klar, man schreibt mal mehr, mal weniger. Glückwünscht sich zu Wechseln oder zum Geburtstag, kommt mal eine Nachricht. Aber klar, Fußballgeschäft ist immer sehr schnelllebig. Also, dass du wirklich mit wem extremst engen Kontakt hast, auch mit einem Trainer. Ich habe eigentlich zu allen Trainern immer einen ganz guten Draht gehabt. Man schreibt sich dann immer, wenn man, wie gesagt, eine neue Station hat oder bei einem Geburtstag oder wenn irgendwas Besonderes, bei einem Aufstieg oder sowas, dann denkt man aneinander. Also man verliert sich da nicht komplett aus den Augen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man mit ehemaligen Kollegen, klar, es gibt paar, aber da ist man nicht so, dass man mit jedem immer täglich Kontakt hat.
Du hast eben auch schon so ein bisschen deine Position angesprochen. Bei Pavel hast du da wirklich sogar Mittelfeld gespielt, Außenverteidiger, Innenverteidiger. Jetzt bist du in Bocholt. Vielleicht kannst du mal zwei Fragen gleich auf einmal. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie kam es eigentlich zu dem Wechsel? Und ich habe gesehen, zuletzt warst du da auch Sechser, warst auch Kapitän. Ja, wie läuft es da in Bocholt und wie kam es zu dem Wechsel?
Und der Wechsel ist eigentlich entstanden, dass der Wunsch, wieder näher zur Familie zu kommen, halt mehr und mehr in Vordergrund ging. Ich meine, wir waren 6 Jahre in Rostock, dann 2 Jahre in Mannheim. Das war immer noch gut 2,5 Stunden von meiner Familie entfernt. Und Bocholt ist ein super Standpunkt, sowohl nach Münster und auch nach Leverkusen 1 Stunde. Also beides ungefähr 1 Stunde, mal mehr, mal weniger. Ist ein ganz gutes Dreieck vom Ort her. Und ist natürlich ein Verein, der ja, so ein bisschen Projekt starten will, ne? Der ambitioniert ist, der Sponsoren ja auch im Hintergrund hat, der ein bisschen was machen kann und gern aus dieser Liga raus will, was uns jetzt in den letzten 2 Jahren leider noch nicht gelungen ist, beziehungsweise diese Saison auch eher schleppend läuft, aber so ist das halt. Das ist kein Wunschkonzert. Jeder weiß, wie schwer es ist, aufzusteigen. In der Regionalliga wurde der erste Aufstieg nochmal schwieriger, wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind jetzt Zehnter, also ja, gerade so ein bisschen im Niemandsland und sicherlich nicht das, was wir wollten. Von mir persönlich habe ich, glaube ich, ja, für Bocholt auf jeden Fall, vielleicht sogar in meiner Karriere, eine meiner besten Hinrunden gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mal gucken, was die Rückrunde jetzt mit sich bringt.
Juli, vielleicht kannst du mal erzählen. Wir wollen ja auch euch als Menschen ein bisschen vorstellen. Du hast gesagt, dass der Umzug dort, ich sag mal, ins Münsterland, dass in dieses Dreieck, hatte ich vorher auch
Ja.
schon irgendwo gelesen. Wie sieht dann jetzt der Familienalltag so aus? Also verbringt ihr viel Zeit mit Eltern, Schwiegereltern, Geschwistern oder du hast schon mehrfach betont, dass ihr Familienleben wichtig ist. Wie läuft das bei euch? Wie gestaltet ihr das?
Privat hat sich in meinem Familienleben tatsächlich etwas geändert, wo ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen muss oder möchte hier bei so einem Podcast. Aber klar, ich habe meine kleine Tochter, die in Münster ist. Das ist mein Lebensmittelpunkt natürlich. Deswegen auch die Verbindung nach Münster beziehungsweise zu meiner Familie in Leverkusen, wo meine Schwester wohnt, wo die Kiddies sind, wo wir viel Zeit verbringen. Ja, aber klar, ich verbringe so viel Zeit, wie es geht mit meiner Kleinen, wenn ich halt nicht beim Training bin oder bei Spielen oder sonst irgendwas, ganz aufgewecktes Mädchen, was natürlich viel Zeit einnimmt, das ich auch gerne mache. Und ansonsten, ja, bei meiner Familie mit ihr bin. Nach Leverkusen fahre, das ist manchmal von Münster natürlich schon noch ein bisschen nerviger. Da sind dann so 1,5 Stunden je nach Verkehr. Aber ja, meine Schwester hat ja auch 3 kleine Kinder. Die sehen sich sehr, sehr, sehr oft und das ist ganz schön, ja.
Wir haben mal so ein bisschen geforscht und uns natürlich auch alte Interviews angeguckt und irgendwo kam heraus, dass du ja doch so ein bisschen so ein Filmfan bist.
Ja.
Wie groß bist du denn immer noch Filmfan? Ist es immer noch so, dass du dir immer gerne mal Popcorn und Cola schnappst, dich in den Sessel setzt im Kino und den nächsten großen Film mit rausguckst? Und hast du eine Empfehlung für alle Hansa-Fans?
Hier steht tatsächlich Popcorn im Hintergrund, weil ich gestern im Kino war. Ist jetzt
Perfekt.
ein Zufall, weil so oft bin ich tatsächlich jetzt auch nicht wieder im Kino, aber es ist ja dieser Housemaid oder wie der heißt, der läuft gerade. Habe ich mich auch vom Hype anstecken lassen und der wurde gestern bestätigt tatsächlich. Also verrückt guter Film. Wäre doch cooler gewesen, wenn man vielleicht keinen Tipp bekommen hätte, dann wäre man da einfach mal reinmarschiert, dann ist man noch überraschter, glaube ich, aber den kann man sich sehr gut angucken. Deswegen steht hier noch großen Popcorn-Menü ist da noch was übrig geblieben. Das kann kein Mensch essen. Außer vielleicht Kinder, weiß ich nicht, aber ja. War ein cooler Film und ja, ich gucke noch viel gerne, aber irgendwann ist halt auch das Repertoire mal aufgebraucht, ne? Gefühlt, so viel Neues kommt dann auch nicht immer rein. Netflix und sowas hat er schon sehr übernommen. Ja, Kinos tun mir da manchmal ein bisschen leid, ne? Bei den ganzen Streaming-Anbietern. Eigentlich war das früher mal so der Klassiker, freust dich auf einen Film, monatelang gehst dann da rein. Ja, weiß ich nicht, Spider-Man, Harry Potter, Herr der Ringe, was da alles immer lief. Jetzt, keine Ahnung, kommt irgendwas auf Netflix. Zieht man sich dann halt auf der Couch rein, aber hat nicht dasselbe Feeling, finde ich. Von daher, wenn was im Kino läuft, bin ich da gerne für zu haben. Ansonsten guckt man so ein bisschen nebenbei. Aber ja, als Papa ist die Zeit dafür auch nicht immer da. Und allgemein kann man die Zeit sicherlich auch manchmal anders nutzen, als sich den ganzen Tag Filme reinzudonnern, wie vielleicht noch mit Anfang 20.
Ja, es ist ganz witzig und interessant, vielleicht in dem Zusammenhang, mein damaliges Pflegekind Florian Estorf, mit dem du auch ein paar Spiele
Ja.
zusammen gemacht hast bei Hansa, der ist ja dann, hat es ja dann kurze Zeit mal geschafft zu euch in Profikader. Der hat 5 Jahre bei mir gewohnt und als er noch etwas kleiner war, sind wir jeden Donnerstag ins Kino gegangen, in Hansa Filmpalast und haben uns da dann auch immer einen Film angeguckt, weil er hatte ja auch jeden Tag Training, ich hatte Training und Donnerstags hatten wir beide frei und dann war das so unser, ich sag mal, WG-Tag oder
Ja,
ja,
Kino ist
Donnerstag.
schon was Cooles,
Sehr
wenn
gut.
der Film gut, wenn der Film gut ist.
Was hast du denn ansonsten so? Ich habe gesehen, ich habe gestern extra nochmal, hast du vielleicht auch gesehen, bei dir gestöbert in der Instagram-Story und habe gesehen, du warst auch wandern mit der Lütten auf dem Rücken in der Berge da irgendwo. Also, wie schaltest du ab, wenn du Ruhe brauchst, Abstand vom Fußball? Wie gelingt dir das am besten, neben dem Film gucken?
Man weiß ja, dass ich immer noch ein leidenschaftlicher oder immer war ein leidenschaftlicher Gamer. Ich habe tatsächlich immer noch jetzt mehr Gaming-PC, also PlayStation ab und zu noch, FIFA ein bisschen, es ist aber deutlich weniger geworden. Es ist nicht mehr die Prime wie damals mit FIFA, da Top 100 und sowas, bisschen Stream. Man spielt es halt noch, weil man halt immer noch ein bisschen da auch verwurzelt ist bei E-Sportler. Man verfolgt ja hier und da den einen noch, den man halt von früher kennt. Da war ich ja schon in dieser Szene so ein bisschen drin, war damals ja aber auch alles gehypter. Das hat ja FIFA so ein bisschen oder EA hat das ja so damals ein bisschen fallen lassen, alles, auch die ganzen E-Sport-Mannschaften in den Vereinen. War ein ganz interessantes Thema mit Sascha Mockenhaupt damals zusammen, wo wir das Streamen so ein bisschen angefangen haben. War ich leider ein Ticken zu alt für. Ich glaube, mit 27, 28 wäre ich damals 20 gewesen, hätte sicherlich vielleicht auch erfolgreicher werden können. Man sieht ja, was da manchmal so abgeht, was die Leute da auch einnehmen. Und wenn du da so ein bisschen populär wirst, ja, musst du dir nicht mehr viel große Sorgen machen. Das ist ja auch schon eine verrückte Plattform geworden, alles, wie sich das entwickelt hat. Aber weniger halt bei FIFA, sondern eher dieses Streaming an sich. Ja, nichtsdestotrotz, so ein bisschen mit den Jungs eine Runde daddeln, geht immer. Aber wie gesagt, ansonsten auch mal, wenn es da mal die Zeit ist, ein Film. Urlaubstechnisch bin ich eher der Strandtyp. Das ist tatsächlich ein Bild von einem der wenigen Urlaube, wo man mal in den Bergen war. Wenn ich die Freizeit habe oder die Sommerpause ist, dann ist es eigentlich immer der Strand. Die Wärme und ich mag sehr, sehr gern das Wasser. Also ich schwimme sehr, sehr viel und gerade im Urlaub dann, ich bin da fast nur im Wasser, bin echt eine Wasserratte. Aber das ist so meins, ne? Am Strand sitzen, runterkommen, einfach mal wirklich eine Woche auch mal durchschnaufen, gut essen, sich gut pflegen, viel schlafen. Da lädt sich mein Akku auf dann, ja.
Da waren auch, Ben, deutlich mehr Bilder in den Stories bei Jude zu sehen, beziehungsweise in den Fotos
Ja.
vom Strand und mit dem Hund und was weiß ich.
Dann war Rostock natürlich auch immer im Sommer gern gesehen bei mir. Da habe ich viel Zeit in Warnemünde an den Stränden verbracht.
Ja, wir haben hier viel Platz. Du bist immer herzlich willkommen, ne?
Ja, Attacke. Aktuell gibt es Polarlichter, ist auch mal ganz nett.
Damals bei Hansa.
Ich habe schon gesagt vorhin, du hast mit Abstand meisten Spiele, also im Profibereich für Hansa absolviert. 160 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen in der zweiten Liga, dritten Liga, DFB-Pokal und im Landespokal. Wie ist es denn heute? Hast du noch Kontakte? Pflegst du noch Kontakte nach Rostock? Hast du ja Freunde hier gewonnen in der Zeit, zu die du ab und zu besuchst oder so, mit denen du telefonierst? Wie läuft es?
Ja klar, also ich bin schon gerade auch durch die Geburt von Lissi und ja, durch die sportliche Zeit muss man einfach sagen, die war ja durchweg bis aufs letzte Zweitliga-Jahr, wo ich dann aufgelöst habe, war es eigentlich positiv. Also ja, ich glaube, bin da damals hingekommen, wo Hansa schon dann noch ein bisschen am Wackeln war, auch finanziell und ich glaube immer dem Abstieg knapp entronnen. Und da ging es ja eigentlich, manchmal ist es so, Glück gehabt, dann direkt oben an die Bereiche ran. Ich glaube, wir sind ja dreimal Sechster geworden, haben aber mal so ein bisschen geschnuppert und dann sind wir aufgestiegen. Von daher bin ich ja nie in der Situation gewesen, irgendwie was Negatives mit dem Sport zu verbinden und auch ja, privat mit der Geburt von Lissi dann und dem Wohlfühlfaktor. Ostsee ist genau meins gewesen. Die Leute, so diese Mentalität und sowas habe ich sehr, sehr schätzen und lieben gelernt. Und klar, ich habe noch Kontakte sowohl zu den Zeugwerten als auch zu dem einen oder anderen Spieler. Habe tatsächlich nach Mannheim, nach dem zweiten Jahr Mannheim, habe ich aktiv probiert, nochmal zu Hansa rüberzukommen. War leider keiner von den Aktiven, die mit mir dann oben im Vorstand waren, beziehungsweise die Geschicke leiten, sowohl der Trainer als auch der jetzt noch sportliche Leiter. Ja, habe ich keine großen Berührungspunkte mit gehabt. Also ich konnte da nicht viel über, wie sagt man, Vitamin B, konnte ich nicht viel machen, habe aber angefragt. Hätte, glaube ich, nochmal gut klappen können. Wie gesagt, ich bin noch sehr, sehr fit. Ich glaube, das hat man auch, wer es gesehen hat, auch wenn es natürlich bei diesem Traditionsspiel jetzt nicht immer so vergleichbar ist, aber ich kann mich noch ganz gut bewegen. Von daher, wäre das 2 Jahre zuvor jetzt natürlich dann, wäre ich noch 2 Jahre jünger gewesen, da wäre sicherlich noch mal ein bisschen was gegangen, hätte ich mir noch zugetraut, aber sollte nicht sein, ist auch nicht schlimm. Wäre natürlich schön gewesen, vielleicht noch mal so eine Geschichte, aber wer weiß, wie es geendet wäre oder wie es dann gelaufen wäre. Von daher ist dieses Kapitel, wie es dann ist mit einem Zweitliga-Klassenerhalt und mit dem Aufstieg, auch nicht so verkehrt.
Ja, und schön, wie du gesagt hast, dass du noch Kontakte pflegst. Auch gerade der Zeugwart im Vorgespräch, da hast du uns was Kleines gesteckt. Für die aufmerksamen Nachspielzeithörer, für die Community, ist der Begriff Angelgruppe ein großes Wort. Wir hatten ja schon so einige Gäste aus der Angelgruppe, nenne ich sie mal, um Andy Thiem, um Doki Bartel, um Olli Hüsing, Markus Kolke, wer da alles dabei war. Und du warst tatsächlich auch ein, zweimal mit am Start. Was kannst du zu dem verrückten Haufen sagen?
Ich war tatsächlich mit Andy und Gianni, dem Griechen, war ich dort, beziehungsweise meinem Bruder ab und zu mal. Das war auch so ein Runterkommen in den letzten warmen Sommertagen, beziehungsweise so dieser Übergang, wenn diese, oder der Übergang zum Sommer, wenn die Mücken da noch nicht wie bekloppt fliegen. Weil das ist auch echt immer so eine Sache, da bin ich gar kein Freund von, wenn du da maximal zerstochen wirst. Ich bin so ein Allergiker und habe dann immer so eine Beulen gehabt. Das war ein bisschen nervig, aber gehört zum Angeln dazu. Aber ja, wer sich mit Andi beschäftigt und ein bisschen näher mit Andi auch ist. Und das ist über die Jahre natürlich so, wenn du bei dem Verein spielst, dann hast du mit dem Zeugwart immer viel Berührungspunkte. Dann kommt es irgendwann zum Angeln. Ich habe den Angelschein mit ein paar Jungs gemacht. Und ja, war immer sehr, sehr schön. Habe es gar nicht so oft gemacht. Also ich war jetzt nicht der da 15, 20 Mal war, aber so 3, 4 Mal bin ich mitgegangen. Habe die Dinger da reingeworfen. Ich glaube, auch ein paar von Andis Angeln versenkt. Also da sind ein paar Dinger abgerissen. Ich habe den da ein paar Euro gekostet, glaube ich, weil ich die ganzen Köder da versenkt habe. Manchmal die Leine zu spät losgelassen habe. Aber nee, da haben wir ein paar gute Sachen rausgezogen und entweder direkt vor Ort mit einem kleinen Grill gemacht oder Janni hatte was mitgebracht. Ja, ein bisschen Geschichten erzählt, uns gut gehen lassen. War auch, wie gesagt, so ein bisschen Batterie aufladen zwischendurch, das war schon schön.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Das klingt sehr gut und so ähnlich haben das ja auch alle anderen erzählt. Also wer die Folge nicht gehört hat, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne mal reinschalten bzw. reinhören. Die haben wir, glaube ich, noch nicht aufgenommen gehabt, weiß ich gar nicht mehr genau. Weihnachten, Ben, 24, richtig?
Weihnachten 24, so lange ist es schon her mit Frank Bartel, dem damaligen Teamarzt, Andi Thiem, dem Zeugwart und Janni, dem Griechen.
Den
Genau,
Griechen,
bei ihm
genau.
im Restaurant, schaltet da gerne nochmal rein. Klare Hörempfehlung.
Jawohl. Und Juli, dass du dich schnell sehr wohl gefühlt hast, hast du wirklich auch ja, schriftlich untermauert. Du hast bei deiner Ankunft hier in Rostock einen Zweijahresvertrag unterschrieben mit Optionen, wenn ich richtig informiert bin, und hast den dann schon im Sommer 2018, also ein Jahr nach deiner Ankunft, vorzeitig bis 2021 verlängert. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie kam es dazu? Warst du so überzeugt? Hast du dich so schnell so wohl gefühlt oder wie war das?
Ja, wie gesagt, ich kannte Rostock ja, wo ich gekommen bin, als Gegner. Imposantes Stadion, verrückte Fans. Das Drumherum wurde mir eher als Osten damals beschrieben, als ich dahin gekommen, auch wieder in den Osten hieß es. Ist ja eher für mich so Nordmentalität, eher Richtung Hamburg sowas, also von der Mentalität her oder auch von der Sprache her. Hat für mich mit dem Osten eher, wo ich in Aue war, weniger zu tun gehabt. Von daher ja, war es eher ja, so wie arbeiten, woanders Urlaub machen, sagt man ja immer, ne? Und Dann dazu natürlich der sportliche Erfolg. Und ich glaube, ich war da damit dann auch in, ja, man kann ja so sagen, ist man in seine körperliche Prime gekommen, wo man so ein bisschen Erfahrung und ja, die Power so ein bisschen sich vermischt. Von daher lief das ja auch sehr, sehr gut. Das gehörte mal dazu. Du musst natürlich zum neuen Verein kommen. Und dann war man, glaube ich, lange Zeit die beste Abwehr direkt mit. Das spricht natürlich dann alles für einen. Lief sehr, sehr gut nach den letzten Jahren. Man konnte gerade im ersten Jahr sehr, sehr ruhig arbeiten. Ja, und dann hat man seine Wertschätzung, Anerkennung bekommen. Und dann wollte ich natürlich gerne auch einfach mal irgendwo mal so ein bisschen ankommen. Ne? Als Fußballer immer diese ein, zwei Jahre und wechseln ist immer echt so ein bisschen schwierig und nervig. Von daher war das für mich vom Kopf her auch einfach mal wichtig, langfristig was zu haben, wo ich dran glaube, wo ich weiß, dieser Verein normalerweise, wenn es nicht komplett beschissen läuft, dann steigst du mit denen halt irgendwann mal auf. Hat sogar länger gedauert, als ich dachte, aber am Ende ist es ja trotzdem passiert. Von daher, ja, die Idee mit Hansa war dann die richtige und der Glaube daran auch, da habe ich auch ja, nie dran rütteln lassen, dass wir das mal irgendwann schaffen, weil ja, wenn es da mal so ein bisschen zusammenläuft, das lief natürlich im Aufstiegsjahr so, müssen wir nicht drüber reden, die späten Tore, die gehaltenen Elfmeter, die verrückten Spiele, die ganzen Dreher, die wir hatten, das sind dann diese Saisons, die du einmal in weiß ich nicht wie vielen Jahren hast und dann musst du es halt mitnehmen, ne?
Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, denn wenn man überlegt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, immer dieser sechste Platz da über mehrere Saisons, dann hat es endlich mit dem Aufstieg geklappt, aber von außen war es ja auch irgendwie für die Fans so, diese stetige Entwicklung immer ein Stückchen höher bergauf. Wie hast du das wahrgenommen? Also du hast gesagt, klar, ist eine geile Zeit und man hat vielleicht auch mal ein bisschen Glück, aber war das auch irgendwie richtig zu merken, dass einfach im Verein was passiert, dass da was angeschoben wird?
Ja, auf jeden Fall. Und trotz alledem ist es ja keine Garantie dafür. Ich glaube, wir haben halt mit Pavel direkt einen Motivator, einen Sympathisisten gehabt oder auch für die Fans eine Figur, wo man sich dran ein bisschen so aufrichten konnte mit einer Mannschaft, die gerade im ersten Jahr unter Pavel, wo ich kam, sehr erfrischenden Fußball gespielt hat. Die aber von der Qualität her am Ende des Tages, glaube ich, nicht so besetzt war, dass der ganz große Wurf klappen konnte. Aber trotzdem waren wir oben dabei ganz lange und in der Rückrunde haben wir, glaube ich, die ersten 4 von 5 Spielen gewonnen oder so. Also wir waren dann schon mit dem Sieg gegen Magdeburg zu Hause, ich glaube, dieses 3-2 gegen Paderborn, wo wir 2-0 führen, das war so ein bisschen der Genickbruch dann im Aufstiegsrennen, wo die dann in der 96. dann noch mit der Ecke das 3-2 machen, da war man so ein bisschen weg vom Fenster. Aber trotzdem, du warst so ein bisschen am Schnuppern, hast gemerkt, okay, hier kann was gehen. Und im zweiten Jahr hatten wir eigentlich eine Top-Mannschaft dann. Biancardi, Sebi Suku, was wir da alles rumlaufen hatten, Olli, ich hinten, ich weiß gar nicht wer, und Jannis war, glaube ich, nur ein Jahr da, ich glaube, dann kam Jannis Gelios, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Aber wir waren top besetzt. Wir haben Stuttgart weggeschossen. Ich glaube, wir haben Nürnberg ganz lange im Pokal dominiert, wo du nochmal weiterkommen musst, wo wir in der 90. plus irgendwas das Gegentor kriegen. Uwuso je noch auf rechts und sowas. Also hatten wir eigentlich von der Qualität eine verrückte Mannschaft, wo dieses gemeinsam nach oben war, dieser Slogan. Ich glaube, der war nicht hilfreich. Das ist nie hilfreich. Wurde dann im Winter auch so ein bisschen revidiert, was Mut kostet, was wichtig war, dass man ein bisschen Ruhe reinkriegt. Pavel ja dann gegangen und Markus Thiele, glaube ich, auch. Und da war dieser erste Cut natürlich so ein bisschen in die Entwicklung rein, war vielleicht ein bisschen zu viel, zu schnell gewollt. Klar, mit so einer Mannschaft musst du es ja dann noch probieren, aber ich glaube, ein bisschen mehr Ruhe hätte dann vielleicht sogar geklappt, hätte uns gut getan. Ja, und dann kam halt Jens und Pieke und dann hat es erstmal gekracht, weil das natürlich ganz, ganz andere Typen sind. Und ja, da ist dann erstmal der Schleifer am Start gewesen, der sich das alles so ein bisschen zurechtgeschnitten hat, wie er es braucht. Und natürlich beide auch einen rauen Ton pflegen können. Auch Pique ist mit seiner Art natürlich sehr autoritär und dominant. Von daher war mit dieser Lockerheit erstmal Feierabend, sondern harte Arbeit. Ja, ich glaube, das hat sich dann über 2,5 Jahre fast gezogen, dass du da wirklich jeden Tag dein Leben gegeben hast auf dem Platz. Gut ist nicht gut genug. Aber da hast du gemerkt, dass es zwar verdammt anstrengend wird. Ich habe mit Alschwede damals geredet, der bringt dich halt fast um. Aber du wirst Erfolg haben, weil diese Art und Weise, die Spieler, die es dann mitmachen, die geben halt auch einen Platz 100% und die geben auch in jeder Einheit 100% und die machen auch diese Schweineläufe und keine Ahnung was. Trotz alledem muss man immer sagen, dass Jens Hertel eine ganz, ganz ehrliche Haut ist. Selten einen Trainer gehabt, der so sehr geradeaus ist, der sicherlich nach außen ein bisschen mürrig manchmal wirkt, aber eigentlich an sich ein ganz feiner Kerl ist und ich sicherlich auch nicht immer ein Spieler bin, der unbedingt so gerne Läufe macht und sowas, sondern auch eher was Fußballerische kommt. Also wir mussten uns da auch mal so ein bisschen annähern. Ich musste mich da auch immer ein bisschen umstellen, dass ich da in jeden Zweikampf wie so ein Geistesgestörter reinspringe. Aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages hast du gemerkt, wenn du diesen Weg gehst und den auch nicht mit 2, 3 gehst, sondern mit 11, 15 Jungs gehst. Und diese Mentalität hat sich dann gerade im letzten Jahr entwickelt. Wenn ich denke, wir hatten einen Erik Engelhardt draußen oder sowas, der jetzt auch einfach Qualität hat. Das wusstest du damals auch schon. Aber die Jungs sind dann reingekommen in der 70. und die sind dann einfach wie die Gestörten rechts und links vorne angelaufen, damit der Gegner nicht mehr in unsere Hälfte kommt. Und ich glaube, das waren dann nachher die Schlüsselpunkte. Ich erinnere mich an Fair, wo wir eine halbe Stunde mit einem Mann weniger gespielt hat, wo, glaube ich, Rossi dann irgendwann in der 60. oder so die rote Karte bekommt, wo wir dann einfach wussten, okay, ist scheißegal, wir brettern da jetzt einfach immer weiter drauf. Und die Jungs haben dann, die sind fast umgefallen wie die Kaulquappen nach dem Spiel, aber so hast du einfach die Dinger gezogen. Wenn du das 1-0 gemacht hast, das wusstest du einfach, hier passiert im Normalfall nicht mehr. Ich glaube, wir haben einmal gegen Wiesbaden noch ein 1-1 gekriegt in der 96. Ansonsten haben wir fast jedes 1-0 durchbekommen. Haben natürlich auch mit Kolke einen unfassbaren Torwart in der Saison gehabt, aber das war dieses wirklich jeder für jeden und diese Mentalität hat sich dann mit Ergebnissen und Erfolg gefestigt. Haben dann nach den Spielen in der Kabine mal mit türkischer Musik getanzt und so hat sich ein Weg geebnet, der gar nicht so klar war, wie vielleicht die Jahre davor, wo du dachtest, ey, du hast echt eine gute Mannschaft, sondern der hat sich so ein bisschen entwickelt und ich glaube, du steigst auch nur auf in so Saisons, wo sich was entwickelt, weil dieses vorher sagen, man will aufsteigen und vorher sagen, man ist so gut, ist immer ganz, ganz schwierig. Da ist immer dieser, kommt Trainer zu dir und sagen, ey, ihr wollt doch aufsteigen und die sind selbsternannte Aufstiegsfavorit und sowas. Das fällt dir im Normalfall, wenn du jetzt nicht die Übermannschaft bist, auf die Füße. Und wenn du nicht diesen Erfolg hast, dann kracht's. Von daher hat sich das so entwickelt, dass wir einfach wussten, okay, wir sind maximal unangenehm. Wir spielen vielleicht jetzt momentan nicht den schönsten Fußball, auch wenn wir es teilweise konnten. Aber über dieses hohe Pressing und über diese Intensität, die jeder wirklich gegangen ist, wusstest du einfach, bist du ganz schwer zu schlagen. Und dann hast du auch einfach nachher gemerkt, du wirst so die Punkte holen. Und wenn du ein bisschen Glück hast, und das hatten wir nun mal, dann bei so Spielen wie gegen Fair, wo wir 2-0 hinten liegen, noch mit Türpitz drehen. Also jeder hatte irgendwo seine Magic Moments in dieser Saison, ob es Kolle hinten war. Ich habe dann auch das eine oder andere Tor gemacht, was mir eigentlich nicht gelingt. Von daher wusstest du schon, okay, dieses Jahr läuft irgendwas anders. Jeder hatte irgendwo seine Phase, ein Wexterbahn, ein John Fahok, ein Omladic. Kannst fast jeden nennen, der ein Rossi in der Rückrunde, der dann ganz, ganz wichtig wurde. Also hat es ein Simon Rein, der kam und auf einmal wie Prime Busquets gespielt hat. Also du wusstest einfach, jeder hatte dann irgendwann seine Phase und dann hat sich das ergeben als Puzzleteil. Ne?
Jetzt ist er gar nicht mehr aus dem Schwärmen rausgekommen, ne?
Ben? Ja, war eine wunderbare Saison, ne?
Ja, man versetzt sich da auch so richtig rein nochmal. Es war ja auch dann für viele Fans einfach schwierig durch die Corona-Zeit einfach. Man konnte nicht ins Stadion und alle haben irgendwo sich dann immer heimlich getroffen und zusammen Fußball geguckt und irgendwie, da war so richtig so eine Energie und dann hat man sich die Zusammenfassung noch 4-5 Mal angeguckt, gerade dieses Spiel gegen Ferl da mit Torpedo Türpitz da in der 90. plus 35 gefühlt. Und dann war das ja auch das Schöne, nochmal aus Reporter-Sicht, damals Fleming Goldbecher für die Bild-Zeitung und die saßen dann auf der Seite im Ostseestadion, wo gefilmt wurde und wo auch dann die Mikros standen. Genau, auf der Osttribüne. Und dann hörst du nur die ganze Zeit, meine Fresse, nach jedem Tor, meine Fresse, weil man es nicht geglaubt hat. Und es ging immer weiter und es wurde immer lauter. Und am Ende stehst du selbst und sagst, meine Fresse, ist das geil.
Ich habe da einmal, Juli, ich habe da einmal reingerufen, bei irgendeinem Geisterspiel gegen Ingolstadt war es und da war Thomas Oral Trainer bei Ingolstadt und der hat sich mit Doggy so belegt gehabt, so Doggy hinter der, wir kennen ja Doggy auch ein bisschen, du kennst ihn noch besser.
Frank Bartel.
Der kann ja dann auch mal einen schnippischen Spruch machen und provozieren und so und dann hat sich der Oral provozieren lassen. Und dann habe ich auch noch da irgendwie gerufen von der Tribüne, habe gesagt, oh scheiße, das hört ja jeder, ich bin alleine hier. Das war ein bisschen unangenehm. Auf alle Fälle eine spannende Zeit und vielleicht ganz kurz, du hast gesagt, Jens war so ein Schleifer und wir hatten ja dann, ich durfte dann ja zweimal die oder dreimal sogar die Auswahl trainieren, diese OSPA-Auswahl und wir haben dann gegen euch gespielt da in der Saisonvorbereitung und ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr das war, ihr hattet vorher ein Training, dann wart ihr auf dem Fan- und Familientag, es war pralle Sonne, richtig heiß und dann kamen wir da an mit unserer Truppe zum Spiel und ich habe euch da sitzen sehen, alle schon total fertig, ihr saht richtig müde und K.O. aus und dann habe ich so gedacht, mir die Hände gerieben und habe so gedacht, Mensch, heute können wir die mal ein bisschen ärgern hier und dann haben wir da 2-0 geführt gegen euch, am Ende habt ihr 6-2 gewonnen.
Ja, stimmt, ja.
Es war ein für uns super Tag, für euch wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend, Simon Rein hat mir danach gesagt, ich bin einfach nur froh, wenn ich jetzt im Bett liege. Das passt vielleicht ganz gut zu diesem Schleiferbild Jens Hertel.
Ja, 100%. Also wie gesagt, Jens hat immer auch nach 3-0-Siegen, wo jeder Trainer am Schwärmen wäre, legt er halt nochmal den Finger in die Wunde und sagt, ey, das hätten wir aber noch besser machen können oder hier hätte man noch ein bisschen was besser machen können. Ist wie gesagt auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, wir sind nach dem Aufstiegsspiel gegen Lübeck dann auch alle umgefallen, weil wir einfach auch ein Stück weit leer waren, also wirklich leer gesaugt über die Saison, weil du alles gelassen hast, was du hattest. Aber es ist halt auch eine Art und Weise. Ich bin dann zweimal aufgestiegen, einmal mit Pavel über Fußball, ja, so Magdeburg-mäßig, wie unter Tietz, einfach alles auseinandergespielt. Du warst einfach besser. Du hattest einfach einen riesen Flow und hast einen unfassbaren Fußball gespielt, warst nicht pressbar. Und andererseits halt mit Jens über absolute Intensität, über absolute Mentalität, hohem Pressing und Caro einfach ab und zu, aber haben den Gegner teilweise mit dem Pressing erstickt.
Ja, mega. Aber jede schöne Zeit geht ja auch irgendwann mal zu Ende. Nun hast du schon erzählt, wie viel die Zeit in Rostock einfach emotional auch mit dir gemacht hat, durch den Aufstieg, durch die Geburt deiner Tochter. Ja, dann war es soweit, du hast deinen Stammplatz verloren und im Sommer 2022 hast du dich dann für die Vertragsauflösung entschieden. Wie schwer fiel dir dieser Schritt und wie war es damals für dich? Wie hast du dich gefühlt?
Ich glaube, ausschlaggebend war die Saison davor. Ich glaube, ich bin ja mit einer, vielleicht meiner besten Saison in meiner Karriere, bin ich aufgestiegen, als absolut, vielleicht der gesetzteste Innenverteidiger bei uns in der Mannschaft. Also an dem Wort nicht gerüttelt, absolute Achse mit den Jungs, die dann aufgestiegen sind. Also ich hatte dann schon gefühlt meinen Anteil auch dafür. Mit so einem Jahr war ja nicht nur dann intern vom Verein, sondern auch von außen, von den Medien her, war das schon so gesehen, halt auch mit guten Leistungen. Und hatte aber wirklich in der zweiten Liga, das meinte ich eigentlich mit Fluch und Segen, als Innenverteidiger dann mit nicht 1,89 oder sowas, einfach vom Verein aus eine andere Idee, das muss man dann akzeptieren. Aber war es halt schwer zu akzeptieren, wenn du dann nach der Sommerpause kommst und eigentlich das Gefühl hast, okay, du wirst ja auf jeden Fall normalerweise mal anfangen. Nach den Spielen letzte Saison, dadurch, dass du absoluter Stammspieler warst und warst dann gefühlt von Anfang an in der Vorbereitung auch merklich Innenverteidiger Nummer 4 oder so. Das hat eigentlich sehr, sehr wehgetan. Das war auch am Anfang nicht leicht zu schlucken für mich, weil ich es einfach unfair fand und weil ich auch der Meinung bin, dass ich es in der zweiten Liga genauso gut wie in der dritten Liga gemacht hätte. Habe aber halt die Chance nie bekommen, einmal in der Viererkette zu spielen. Wenn, dann bin ich mal halb rechts, halb links reingekommen oder Außenverteidiger, meistens halt in Spielen, wo ich mich nicht über beschweren will. Aber wenn du halt in Hamburg, in Bremen oder in Pauli spielst oder auf Schalke, ist es halt nicht so einfach. Und mal so 3, 4 Spiele hintereinander in der Innenverteidigung hätte ich mir damals gewünscht, um einfach zu zeigen, ey, so, ist doch völlig egal, ob es dritte oder zweite ist, ich habe doch die Qualität, ich bin schnell, ich habe meinen eigenen Spielstil mit der Antizipation oder auch mit der Art und Weise, wie ich halt verteidige, hätte für mich keinen großen Unterschied gemacht, war damals aber nicht so gesehen, muss man dann als Spieler akzeptieren, hege ich auch keinen Groll, ich fand es damals halt in der Situation unfair und deswegen hatte sich das dann so, ja, ein bisschen über die Saison dann mit den Einsätzen, die ich dann hatte, waren dann, weiß ich nicht, 16 Stück oder sowas, keine Ahnung, mehr Einwechsel als Stammspieler für mich so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt in einem Alter, mache ich das nochmal eine Saison mit, wird wahrscheinlich sogar weniger werden, die haben ja dann nochmal Van Drongelen und was weiß ich alles geholt, habe ich da dann wirklich Bock drauf und in dem Moment bist du natürlich eher negativ behaftet, am Ende des Tages würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal so machen, dann hätte er gesagt, bleib in der zweiten Liga, bleib bei Hansa, genieß das, probier dich da nochmal reinzukämpfen, krieg den Kopf mal frei, mach dich nochmal richtig fit und dann greifst du nochmal an, aber in dem Moment habe ich dann halt aus der Emotion entschieden, dass ich gesagt habe, ey, habe ich keinen Bock drauf, nach den tollen Jahren jetzt schon wieder irgendwie im dritten Glied zu stehen und hier und da mal irgendwie einen Kurzeinsatz zu kriegen, obwohl ich mir auch den Arsch aufreiße. Und habe dann ganz in Ruhe besprochen, dass wir halt, falls sich was ergibt, getrennte Wege gehen. Und es hatte sich dann relativ schnell ergeben, weil Nikos Papa, Christian Neidhardt, in Mannheim Trainer geworden ist. Und er kannte mich natürlich sehr, sehr gut. Er hat ja fast jedes Spiel verfolgt. War sogar schon Kontakt, bevor er da Trainer wurde. Als er dann Trainer wurde, ging es dann relativ fix. Im Nachhinein Fehler, sage ich ganz klar, weil ich in Mannheim auch nie wirklich angekommen bin, so richtig sportlich und ja, auch vom ganzen Emotionalen her. Aber das weiß halt immer nachher erst.
Ja, trotzdem, es ehrt dich irgendwie auch, finde ich, irgendwie als Sportler, dass du halt spielen willst und dass du da eben dann deinen Weg gehst und einfach ja, konsequent bist. Ne? Vielleicht, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen und auf das Aktuelle schauen, Juli, vielleicht nochmal ein Wort zu Olli. Also Olli und du, ihr wart ja, ja wie so ein Brüderpaar, sage ich mal. Ich weiß noch, als Olli das erste Mal gegangen ist, hat er zu uns Presseleute gesagt.
Oliver Hüsing, muss man nochmal sagen.
Genau, Oliver Hüsing. Passt mir auf den Kleinen auf, ne, und geht gut mit ihm um und so. Ja. Und dann ist er später zurückgekommen und du hast irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr wo und ob das bei mir oder wo auch immer war, Olli und ich wissen voneinander, wo der andere hinläuft und müssen deshalb gar nicht viel sprechen. Gefühlt läuft da mal ein Schatten über den Platz, das hat man nicht oft.
Ja.
Wie ist euer Verhältnis heute? Seid ihr noch regelmäßig in Kontakt?
Ja, ungebrochen, also ich war jetzt noch auf seiner Hochzeit. Einer der Spieler, das meinte ich ja damit, man hat nicht zu jedem täglich Kontakt oder viel Kontakt, aber mit Olli natürlich, also wir sprechen, wenn nicht täglich, dann auf jeden Fall wöchentlich. Er hat natürlich auch viel zu tun in Bremen. Man hat nicht immer Zeit, aber einer meiner besten und engsten Freunde. Hat sich damals so ergeben, aber nicht nur durchs Sportliche, sondern auch vom Typen her, dass wir einfach ganz ehrliche Art und Weise miteinander von Anfang an hatten, ein Vertrauensverhältnis, was halt über den Sport hinausgegangen ist. Und dazu kam halt noch, dass wir vom Denken her einfach sowohl auf dem Platz von den Abläufen, von der Art und Weise zu verteidigen, aber auch halt von der Mentalität oder von den Werten, die uns wichtig sind, einfach sehr, sehr gleich sind. Von daher war das ein Spieler, wo wir die erste Runde gelaufen sind und direkt gemerkt haben, okay, wir verstehen uns auf eine Art und Weise, die einfach sehr angenehm ist. Normal muss ja mit einem warm werden, gerade ich auch. Ich bin kein Typ, der normalerweise, sag ich mal, wie jetzt Löw zum Beispiel, der kommt in der Kabine, der kennt einen nicht, der macht mit dir halt trotzdem Witze. Ich bin da eher ein bisschen abwartender, ruhiger. Ich muss erst einen Menschen kennenlernen, ein bisschen Vertrauen aufbauen normalerweise. Aber wie gesagt, da war das ja nicht gegeben. Das war von Anfang an so. Und das wird auch so bleiben, denke ich.
Sehr gut. Olli, jetzt auch kurz einordnen, bei Werder Bremen im Nachwuchs tätig. Und vielleicht hier in Rostock ist er ja auch wirklich sehr bekannt und nicht nur bei unter den Fußballern, sondern er hat sich ja hier auch sozial engagiert im Altenheim. Hat er immer noch auch gute Kontakte, soviel ich weiß. Und ja, guter Typ. Können wir bestätigen.
Was geht bei Hansa?
Hansa hat in den vergangenen Tagen an seinem Ziel gearbeitet, den Kader zu verkleinern. Drei Mann wurden abgegeben. Tim Krohn verliehen nach Oberhausen, Dario Gebur nach Chemnitz und jüngst auch Dominik Lanius fest abgegeben zum 1. FC Bocholt. Juli, zu deinem Verein. Bevor wir über Dominik vielleicht ein bisschen sprechen, vielleicht mal so allgemein, wie wichtig ist es, dass man in einer Mannschaft nicht zu viele unzufriedene Spieler hat, sondern den Kader irgendwie ja auch gewissermaßen klein hält, damit man eben ja die Stimmung hochhält sozusagen.
Grundsätzlich, wenn ich eins über die Jahre Fußball gelernt habe, ist es einfach alles erfolgsabhängig. Also ich glaube, ob du einen großen oder kleinen Kader hast, ein großer Kader wird nur unruhig, wenn du halt keinen Erfolg hast, weil dann die Spieler, die hinten dran sind, natürlich auch spielen wollen oder den Anspruch darauf erheben, hey, Trainer muss was ändern. Ruhe und Gelassenheit hast du immer, wenn es läuft, weil dann stellt sich eine Mannschaft ein Stück weit von alleine auf, dann wird das auch mehr akzeptiert. Von daher ist das Größte, was uns das Wichtigste ist, immer der sportliche Erfolg. Das steht und fällt mit allem. Kannst noch so eine geile Mannschaft haben und noch so einen toll organisierten und ja, gut aufgestellten Verein. Wenn du Tabellenletzter bist, dann wird es auch da lichterloh brennen. Genau andersrum, wenn du bei einem Verein bist, der normalerweise nichts auf die Reihe kriegt, aber einen riesen Lauf hat und aus den ersten 7 Spielen 7 gewinnt, dann schweben da alle auf Wolke 7 und jeder macht alles richtig und jeder ist der Tollste. So ist der Fußball halt. Es ist nicht immer ganz, ganz sinnig und ganz fair, weil auch manchmal gut gearbeitet wird, wenn kein Erfolg da ist, der dann erst später eintritt. Manchmal musst du auch ein bisschen erstmal ja, Dreck fressen oder negative Ergebnisse haben, um dann dabei erfolgreich zu werden. Da gibt es genug Beispiele, denke ich, wo an Trainern festgehalten wurde, die vielleicht schon fast gefeuert wurden und dann, ja, weiß ich, ein Jahr später werden die Meister oder steigen auf oder sowas. Jetzt ein gutes Beispiel ist sicherlich Kienat in Bielefeld gewesen. Ich glaube, der war da sehr, sehr, nicht verhasst, aber sehr in der Kritik. Hatte mir auch mal selber in einem Interview gesagt, mein Name war Kienat raus. So wird er eigentlich nur noch gerufen, also er hatte gar kein Lobby mehr bei den Fans eigentlich und ist dann natürlich, weiß ja jeder, die Geschichte von Bielefeld, DFB-Pokalfinale aufgestiegen, traumhafte Reise, die da auch gegangen sind. Von daher muss man manchmal die Ruhe bewahren. Aber klar, umso mehr Spieler du in der Mannschaft hast, wenn es nicht läuft, wird es natürlich eklig, ne? Also dann ist da mehr Unruhe, als wenn du einen kleinen, kompakten Kader hast. Andererseits hast du da ein paar Verletzte, hast halt auch ein Problem. Von daher ist die Mischung immer wichtig, aber ich bleibe dabei. Der Erfolg steht über allem. Hast du gute Stimmung? Ist alles handelbar? Hast du keinen Erfolg? Ja, dann brennt es halt. Ne?
Vielleicht mal jetzt ohne Namen zu nennen, wir sind ja quasi unter uns auch. Hast du in deiner Spielerkarriere schon mal so einen Stinkstiefel richtig erlebt, der dann für Unruhe gesorgt hat in der Kabine, weil er unzufrieden war?
Ja, klar, gibt sicherlich in jeder Mannschaft. Also wie gesagt, dass es so harmonisch ist oder wie wir das in einem Aufstiegsjahr in Rostock hatten, das war auch dem geschuldet, dass wir einfach erfolgreich waren. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn wir da irgendwie ja, gegen Abstieg gespielt hätten. Also mit den Charakteren, die wir hatten, ob es ein Johnny war, ob es ein Omladic war, so, ja, ich bin auch unbedingt nicht immer ein ruhiger Zeitgenosse, was jetzt Spiele und sowas angeht. Ich fahre da auch aus der Haut, bin da explosiv, Bexterbahn, Rossipal, sag ich, Rosbach und Kolke. Da hätte es auch lichterloh gebrannt, da müssen wir nicht drüber reden. Also, wir haben halt immer zur türkischen Musik getanzt, weil wir fast jedes Spiel gewonnen haben. So, andersrum hättest du da gesessen, hättest dir wahrscheinlich die Köpfe eingehauen. Das meine ich damit. Also, du kannst es immer schwierig sagen. Charaktere wirken dann halt unterschiedlich im Erfolg und im Negativerfolg und oder im negativen Sinne. Von daher, so, es gibt halt Spieler, die dann halt emotional sind. Es gibt auch Spieler, die natürlich so ein bisschen Politik sind oder ein bisschen links sind. Aber alles halt immer auf eine Art und Weise, um halt für sich am Ende des Tages muss jeder auf sich selber gucken. Und wenn man das dann schafft und dadurch, weiß ich nicht, bei einem Verein lange ist oder bei einem Verein erfolgreich ist, dann kann man sich immer sagen, hat man alles richtig gemacht. Ob das in dem Sinne der Mannschaft war, ist immer eine andere Sache. Aber es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, kann man gar nicht beschreiben. Also der eine ist ein bisschen zu ruhig, der andere ist ein bisschen zu laut, der andere ist ein bisschen zu lustig, der andere ist ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu aggressiv vielleicht, aber am Ende des Tages ist es die Mischung, die auf dem Platz funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Und so funktioniert dann auch eine Kabine.
Ja, mit wem es leider nicht funktioniert hat beim FC Hansa, auch natürlich oft verletzungsbedingt, war eben mit Dominik Lanius in der Verteidigung beim FC Hansa. Ohne ein Pflichtspiel in der Liga haben sich die beiden Parteien jetzt getrennt. Er ist jetzt zum ersten FC Bocholt gewechselt, zu dir, Juli. Hast du ihn schon kennengelernt und wird er vielleicht sogar zum direkten Konkurrenten für dich?
Also einen direkten Konkurrenten habe ich mit 34 sowieso nicht mehr. ich genieße das. Ich glaube, ich bin in einem Privileg, wie gesagt, dass ich mich noch wehren kann. Wenn das mal nicht mehr so ist oder ich keinen Spaß mehr habe, dann höre ich halt auf. Ist gar nicht, weil es irgendwie dann so ist, weil ich Millionen verdient habe, sondern weil es dann halt so ist. Da muss man mal sehen, wenn es gut genug ist oder gut gewesen ist. Aber bin ich auf den Kopf gefallen oder sonst irgendwas, ich kann das schon gut einschätzen. Und mir ist jetzt ja, ich glaube, so mit Mitte 20 ist dann schon so dieser Anreiz natürlich, dass es dein, du willst dein Geld mit damit verdienen, du willst aber auch sportlich erfolgreich sein, weil du natürlich auch irgendwo in einem Alter bist, wo du dann vorangehen willst. Ich glaube, umso älter du wirst, umso leichter wird es eigentlich im Fußball für dich selber vom Kopf her. Dann ist es eigentlich mehr das Genießen, die Jungs ein bisschen zu ärgern, dass du mit 34 vielleicht noch fitter bist, immer noch ein bisschen schneller laufen kannst oder einfach dann die Erfahrung mit dazu kommt. Und das ist eigentlich meine Funktion. Ich bringe für die Liga sicherlich immer noch eine hohe Qualität mit. Wenn die gebraucht und genutzt wird, sehr, sehr gerne. Wenn ich mal Spaß damit habe, umso besser. Aber ich lege den Jungs sicherlich keine Steine in den Weg. Also wenn da ein Spieler kommt, der besser ist oder der auch in einem Alter ist, wo er gerne spielen muss oder möchte, dann werde ich nicht der alte Spieler sein, der sagt, ich hau dich jetzt im Training um, wenn du auf meiner Position bist, sondern wenn du besser bist als ich, dann spielst du halt. Also aus dem Alter bin ich raus. Ich genieße das, ich habe sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, dieses Konkurrenzdenken, was man dann mit 27, 28 hat, wo du in Vorbereitung gehst und denkst, oh Mann, da muss ich jetzt aber besser sein. Ich verlasse mich hier auf meine Qualität und wenn die irgendwann nicht mehr reichen sollte, dann werde ich im Sommer 35 Jahre alt. Und dann ist das so.
Jetzt sprichst du das schon an, Juli. Wie sieht denn deine Planung aus? Ja? Dein Vertrag läuft aus, du wirst im August 35. Du sagst, du fühlst dich noch fit und bist frisch im Kopf und wie auch immer, hast noch Bock. Auch Bock, sag mal, darauf, das so ein bisschen familiärer zu erleben, den Fußball. Du hast ja in großen Arenen gespielt, regelmäßig vor mehr als 20.000 Zuschauern. Jetzt spielt ihr, ich habe jetzt nicht keine Zahlen gefunden, aber ich würde mal behaupten, so im Schnitt vor, was weiß ich, 1.500 oder so. Und du hast irgendwo gesagt, du magst das so, diesen Geruch von Bratwurst und so.
Oh, schön Taxiteller.
Genau.
Wie geht's weiter? Also wie über den Sommer hinaus? Hast du da schon dir Gedanken gemacht? Ist das schon, gibt's schon Gespräche?
Nee, es läuft jetzt die Rückrunde. Also nur alleine von den Leistungen her hätte man jetzt sicherlich sagen müssen, muss man eigentlich noch ein Dreijahr dranhängen, weil das jetzt die Hinrunde wirklich, ja, kann man also sagen, wirklich von mir persönlich zumindest sehr, sehr gut war. Also auf dem Level, wo ich dann jetzt bin in der Regionalliga, habe ich dann schon gut performt und habe, wie gesagt, kaum Verletzungen, bin auch gut spritzig, Geschwindigkeit, körperliche Kraft. Das war, warum auch immer, dieses halbe Jahr sehr, sehr gegeben noch. Und wie gesagt, wenn das so bleibt und ich meinen Spaß behalte, mir ist es wichtig, dass ich meinen Platz wehren kann, dass ich einen Zweikampf gegen den 19-Jährigen habe und nicht das Gefühl habe, oh, da gehe ich mal 5 Meter nach hinten, weil wenn der mit Tempo kommt, dann habe ich ja gar keinen Auftrag mehr. Sondern dass ich dann auch wirklich mit offenem Visier mein Spiel spielen kann und auch mal in den Dribbling gehe, auch mal meine Sachen mache, wie ich es spielen möchte. Wenn das gegeben ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es nochmal weitergeht. Klar, das Finanzielle gehört dazu. Viel Luft und Liebe spielt jetzt auch keiner mehr dann auf dem Niveau, dafür ist das zu viel Aufwand. Aber es ist schon richtig, so diesen Fußball an sich, den du in den oberen Ligen, wo es dann wirklich um ganz, ganz viel Kohle geht und wirklich diese Hektik auch ist und diese Erfolge so komplett auf der Eins stehen. In der Regionalliga hast du dann schon so diese kleineren Stadien, wo dann vielleicht auch mal am Seitenrand nur 300 Zuschauer stehen, die sich dann trotzdem freuen, wo du danach hingehst und gefühlt mit jedem privat mal reden kannst, persönlich mal am Zaun stehst, wo dann trotzdem immer noch die Oma und der Bruder mitkommen und da rumstehen. Bei uns am Hinting ist das sicherlich sogar noch ein bisschen anders. Wir haben schon so, ich würde sagen, so 3.000 Zuschauer so immer um den Dreh, manchmal auch so einen Ticken mehr. bauen das Stadion gerade um. Und wie gesagt, so dieses ganz ohne Druck geht nicht. Also es ist schon ein Verein, der auch hoch will, der Ambitionen hat, der ein Projekt startet, wo auch ein bisschen was hinter ist. Wir bauen jetzt auch das Stadion, wie gesagt, nicht gerade mal für ein paar Peanuts um, sondern da ist auch ein bisschen Kohle hinter. Also ich brauche schon immer eine Vision und auch eine Idee, dass man für Erfolg spielt. Also ich spiele da jetzt normalerweise halt nicht um Platz 10, deswegen ist auch die Situation so ein bisschen nervig. Aber ja, wenn das gegeben ist und der Verein mir auch signalisiert, okay, wir wollen dich auch weiterhin, weil du halt einfach gut bist und nicht, weil du, keine Ahnung, eine gute Biete hast oder so ein bisschen lustig für die Kabine bist, sondern mir steht schon die Leistung im Vordergrund. Solange das gegeben ist, ja, kann ich mir auch vorstellen, dem Fußball noch weiterhin erhalten zu bleiben. Aber auch nur, wenn diese Punkte halt stimmen.
Mhm. Vielleicht ganz kurz, ne? Das Stadion heißt so Am Hünding, weil es vielleicht genau. Hier nicht so bekannt unter den Hansa-Fans. Und dann Hansa ist ein gutes Stichwort, dann wollen wir auch schnell zurück sozusagen zu Hansa. Ich habe es vorhin schon gesagt, Hansa wollte den Kader verkleinern, hatte uns Amir, der sportliche Leiter, Amir Stapuzade, gesagt. Vier Spieler sollten gehen, drei davon sind jetzt weg. Einer ist noch da mit Albin Berisha, 25 Jahre, Mittelstürmer und weiß schon länger, dass er gehen soll. Aber ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber man hört so, dass den Vertrag so eher aussitzen will, wie auch immer. Wie siehst du sowas? Du hast schon gesagt, mit 25 oder mit Mitte 20, da will man doch eigentlich spielen und da will man Erfolg haben und seinen Teil zum Mannschaftserfolg beitragen. Macht er sich damit nicht seine Karriere kaputt, wenn der jetzt den Vertrag aussitzt?
Man muss dazu sagen, der Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027 auch noch. Also ein bisschen Zeit ist da auch noch.
Gut, es gibt halt immer dann, der wird wahrscheinlich nicht wenig verdienen. Ne? Also ich glaube, der hat da gutes Geld gekostet. Dann kann man sich vorstellen, was so ein Spieler dann auch monatlich kriegt. Von daher ist es immer dann von Vereinsseite oder von Fanseite, muss man immer beide Seiten verstehen. Die Fanseite sagt, ey, der spielt keine Rolle, was will der hier? Sieht zu, dass der Land gewinnt, aber im Endeffekt wurde der Spieler halt auch vom Verein geholt. Ne? Und war halt anscheinend ein Riesenmissverständnis, so wie ich das so ein bisschen auch mitbekommen habe, ist es halt nicht die Qualität, die man sich erhofft hat. Vielleicht weiß der Spieler das auch, dass er einfach ein bisschen Glück gehabt hat vielleicht. Vielleicht läuft es auch einfach bei dem Verein, ich weiß mal nie. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, ich habe nur ein paar Sachen so gehört. Keine Ahnung, wenn ich halt so viel Geld verdiene, dass ich das vielleicht woanders nicht kriege und es nichts auf dem Markt ist, wo jetzt einer sagt, komm, hör mal zu, du kommst bei uns auch ähnliches Geld und kriegst nochmal einen 2-Jahres-Vertrag mehr, warum soll der Junge auflösen? Also das ist halt auch immer die andere Seite dann, ne? Also es ist halt immer dieses, was jeder mal sagt, diese Vertragsmodalitäten. Heutzutage, ja, du hast halt einen Vertrag über 3 Jahre, aber im Endeffekt, wenn du nicht funktionierst, dann will der Verein dich nach 3 Monaten wieder loswerden. Ja, dann ist die eine Seite, die so denkt, die andere denkt aber nicht so. Also es ist immer schwierig, man ist nicht in der Situation drin. Ich denke, da sollte man dann auch mal die Finger von lassen, weil man kennt die Situation vom Jungen nicht genau, man kennt die Situation dann vom Verein meistens nur oder weiß auch nicht, was da besprochen wurde. Von daher ist es schwer, das zu kommentieren, aber am Ende des Tages steht halt nur mal ein Vertrag und wenn er da nicht gehen will, dann geht er halt nicht.
Ja, auf alle Fälle wichtig, ne, dass man immer diese verschiedenen Perspektiven versucht zu sehen. Ja. Eigentlich, ich sag mal, dass man versucht, sich da rüber zu setzen und von oben neutral raufzugucken. Und Amir Chapotelli sagt ja auch, wir respektieren diesen Vertrag, wir haben den gemeinsam ausgehandelt und das müssen wir machen. Wir erfüllen unsere Pflichten, aber wir wünschen uns eben, dass der Spieler sich einen neuen Verein sucht. Und ganz anders ist das Thema, Juli, bei Ryan Naderi, Hansas Torjäger, mit 8 Treffern der beste Schütze, wird stark umworben von Erst- und Zweitligisten aus dem Ausland. Wir alle fragen sich hier, kann Hansa den halten? Gibt es da eine Schmerzgrenze? Wie siehst du das? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, du hast mal als Hansa-Spieler eine ähnliche Situation erlebt, 2019 im Sommer. Du hast den vorhin schon angesprochen, Merwal Biancardi, einer von wirklich einigen Top-Spielern, die damals unter Vertrag waren. Sebio Suko hast du auch schon genannt. Und Merv ist damals dann gegangen für 750.000, sagt man ungefähr, nach Heidenheim. War für euch ein herber Verlust, so wie geht man als Mannschaft damit um und wie, glaubst du, wird es bei Naderi ausgehen?
Ich glaube, so ein Stürmerleben ist immer ein bisschen spezieller als das von anderen Positionen. Ich glaube, ein Stürmer kann gefühlt 2 Jahre gar nicht treffen und hat dann ein halbes Jahr, wo er auf einmal 15 Tore macht. Dann sind die 2 Jahre vergessen. Das ist bei einem Stürmer mal so eine Sache. Ich glaube, als Stürmer, ich weiß es ja von meinem Schwager, von Simon, wie schnell das dann geht.
Simon Terodde?
Genau. Wo das dann hingehen kann und wie schnell das dann geht. Wenn du als Stürmer mal eine Phase hast, wo du triffst, dann bist du halt sehr, sehr, sehr im Schaufenster direkt und heiß umworben. Deswegen, ich glaube, wenn ich Stürmer wäre, keine Ahnung, es ist Hansa natürlich auch kein normaler Drittligist. Da kann man natürlich schon sagen, da hat man eine Perspektive, auch wieder in die zweite Liga zu kommen, machen einen langfristigen Vertrag, so wie ich es damals gemacht habe, dann Hansa kann auch ein bisschen was machen, von daher wird es ja da nicht so schlecht gehen. Da ist die Chance sicherlich hoch, dass du in den nächsten 2, 3 Jahren, vielleicht dieses Jahr, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht in 2 Jahren, wer weiß das schon, dann aufsteigst. Und zweite Liga ist dann nochmal eine andere Nummer mit Rostock. Also ich meine, das ist ja nochmal jetzt anders auch mit den Zuschauerzahlen, wie es damals bei mir war. Wir hatten so 10 bis 13 vielleicht und ich glaube, da sind immer über 20 bei euch, das ist ja völlig gestört. Das ist ja noch dieser Hype, der immer noch so ein bisschen mitschwingt, den wir damals losgetreten haben nach dieser schlechten Zeit, der dann immer besser wurde und dann diese glorreichen letzten Jahre, muss man ja sagen, es war wirklich sportlich fast nie was Schlechtes, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Auch dieses Jahr spielen ja oben mit, sind jetzt Dritter, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Vierter.
Bist ja dabei. Letztes Jahr war es ja auch noch dabei. Von daher ist ja alles andere als irgendwie Abstiegskampf und finanzielle Sorgen und keine Ahnung was, sondern der Verein steht gut da, der Verein strahlt was aus, die Zuschauer kommen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Situation. Von daher muss er sich halt entscheiden. Sieht er die Perspektive bei Hansa? Ich weiß nicht, wie alt ist er?
22.
Ja, also der Schritt nach oben ist immer so eine Sache. Da kannst du halt auch auf der Bank sitzen. Dann bist du irgendwann in 2 Jahren wieder in der dritten Liga, wenn du dann nicht performst. Ich weiß nicht. Ich kenne den Jungen nicht gut genug dafür, aber normalerweise bin ich immer ein Freund von Momentaufnahmen, die du schon nutzen solltest im Fußball. Aber wenn du 22 bist, ist auch nochmal was anderes, wie wenn du 27 oder 28 bist, wo du so eine Saison spielst und sagst, du nimmst jetzt nochmal einen dicken Vertrag mit. Keine Ahnung, ich würde mich wahrscheinlich dafür für Hansa entscheiden und sagen, ich unterschreibe jetzt hier 2, 3 Jahre und im Normalfall, wenn wir alle Gas geben und das vernünftig läuft, dann gehen wir nochmal hoch. Dann bin ich auch mit dem Verein in der zweiten Liga, wo ich dann auch verdient habe und mir das erarbeitet habe und baue mir da vielleicht was auf. Ein paar Jahre später hätte ich vielleicht gesagt, Richtung Ende 20, ich wechsle hoch, probiere nochmal alles, um da Fuß zu fassen, auch aus finanzieller Sicht vielleicht dann nochmal einen Sprung zu machen. Aber ich glaube, in jungen Jahren ist Rostock nicht so verkehrt, auch als Entwicklungsverein, der einfach ein Riesenpotenzial hat. Ne?
Ich würde sagen, Ben, wir schneiden das aus, Juli, und schicken das rein, als kleine Beratung. Ja, wie gesagt, er ist 22, der hat noch einen Vertrag bis 28. Ja. Und er kann dann ja dementsprechend auch im Sommer noch wechseln, sollte es nicht klappen mit dem Aufstieg. Also ich glaube, zu Ryan ist alles gesagt. Er muss sich das anhören.
Liebe Grüße.
Und hier bleiben.
Liebe
Man
Grüße.
Kann halt nicht in die Glaskugel gucken im Fußball. Ne? Im Nachhinein, habe ich auch schon bei mir gesagt, im Nachhinein bist du immer schlauer. Die Entscheidung musst du dann entweder aus sportlicher Sicht oder aus anderen Sichten treffen. Aber ich glaube, dass Hansa ist halt kein normaler Drittligist. Das ist ja,
Vielleicht, Juli, kannst du nochmal.
Eine perfekte Überleitung jetzt dann auch zum Sportlichen hin. Wir haben gerade schon über die Tabellenkonstellation gesprochen. Hansa ist auf dem 4. Platz geklettert, hat sich verbessert durch den 2-1 Last-Minute-Sieg gegen dein ja auch Ex-Verein Erzgebirge Aue mit Jens Hertel als Trainer. Also wieder viel Hansa-DNA irgendwie unterwegs gewesen am Wochenende. Und Rainer Dery quasi mit der letzten Aktion trifft er da zum Siegtreffer. Das Ostseestadion steht Kopf. Gab's ja auch diese riesige Choreo zum Vereinsjubiläum. Hast du das Spiel verfolgt? Wenn ja, wie? Hast du irgendwie was gesehen bei Social Media von der Choreo? Wie ist das aktuell so?
Ich gucke mir jedes Spiel im Highlight auf jeden Fall immer an bei Magenta. Also ich habe natürlich die Choreo gesehen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, war natürlich krass. Ganze Stadion ja bedeckt, ist immer top. Vergisst man auch nie, wenn man da einläuft. Oder wenn der Anpfiff kommt mit dem Forza FCH und sowas. Das ist ja immer schon besonders sehr laut. Tolles Tor, Vorlage Nico. Schwieriger Ball auch, nimmt er gut. Ich sag ja, so Momente brauchst du, wenn du so eine Saison spielen willst, dass so Dinger reingehen. Der kann genauso gut nicht treffen, über den Spann rutschen oder zur Eckfahne fliegen. Das sind halt genau diese Schüsse. Aber die brauchst du, das nimmst du mit, um diese Euphorie zu spüren. Ich glaube auch wichtig, dass dann mit dem Coach Ruhe bewahrt wurde. Da war ja dann auch ein bisschen Hektik. Er hatte ja sehr, sehr viel Zuspruch dann hinter sich von den Fans, vom Umfeld, dass da verlängert wurde, dass da Ruhe behalten wird. Gerade in diesen Vereinen, die so von Fans und Tradition leben, Rostock, weiß ich, Dresden, was da alles ist, Magdeburg und sowas, die ganzen Vereine, die dann schon noch Power haben im Hintergrund, du musst gucken, dass in den Vereinen halt Ruhe herrscht, dass du in Ruhe arbeiten kannst, dass du an Beständigkeit festhältst, dass das Tagesgeschäft ruhig abläuft, weil man sieht's ja. Hansa war da vor ein paar Monaten in keiner guten Situation. Da war sicherlich, was waren sie da, 13., 14., irgendwie sowas.
15. sogar, glaube ich.
15. sogar, wo es einfach dann auch gar nicht mal von den Leistungen her, sondern von den Ergebnissen einfach auch nicht so gut lief. Ich habe mir das Spiel angeguckt, da hast du oft große Chancen gehabt, dass die Dinger nicht gemacht, dass dann alle spät eingefressen. Sind sie seit, weiß ich nicht, wie langer Zeit, 10, 11 Spielen.
Seit 11.
Seit 11 Spielen ungeschlagen. So schnell geht das halt. Dann kletterst du halt, ne, und dann stehst du auch immer wieder anders. Das meinte ich eben damit, dass du auch in negativen Phasen immer die Ruhe bewahren musst, dass du Sachen gut beurteilst, dass du sagst, da wird gute Arbeit geleistet. Die Jungs spielen gut, die belohnen sich gerade nicht. Klar geht das nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil du ja dann doch irgendwo in der Verantwortung stehst und dann auch irgendwo was machen musst. Aber ich weiß nicht, wie eng es da war, aber im Endeffekt ist es ja jetzt für alle Beteiligten gut ausgegangen, weil stehst du gut da und ja, mal gucken, ne? Wo das hinführen kann.
Ja, Juli, du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die auch noch interessant sind. Also da erstmal Daniel Brinkmann. Kennst du Daniel als Gegenspieler?
Nur aus dem Traditionsspiel.
Okay, aber auf dem Platz als Gegner habt ihr euch nicht gegenüber gestanden in der
Vielleicht,
jeden.
weiß ich nicht. Ich kann das immer schwer sagen. Ich bin gefühlt so ewig dann schon auf dem Eis. Wer dann in dem Alter damals. Mein jetziger Trainer hat wohl auch gegen mich schon gespielt in der Regionalliga damals in meinen ersten Jahren. Also ich habe das dann echt nicht immer auf dem Schirm, aber möglich ist es natürlich in gefühlt 18 Jahren.
Ja, okay, und dann hast du schon, oder haben wir schon ge gesagt, 11 Spiele ungeschlagen. Was macht denn das mit einer Mannschaft? Wie geht man damit um? Wie bleibt man irgendwie bodenständig und fokussiert? So, wie war das für dich?
Das ist eigentlich der zweite wichtigste Punkt, den ich im Fußball kennengelernt habe, ist Selbstvertrauen und vor allem Konsequenzdenken. Ich glaube, wenn du in einer Negativspirale bist, du machst über alles Gedanken. Du guckst dir die Spiele an, du machst Videoanalysen, du siehst die Szene, die schlecht war, du siehst die Szene, die schlecht war, du liest vielleicht Sachen in der Presse, Social Media heutzutage, was alles dazu kommt. Leute quatschen dich in der Stadt an und was ist mit euch los? Du wirst eigentlich permanent mit negativen Einflüssen vollgedrückt und musst dann halt am Spieltag probieren, das aus dem Kopf zu kriegen und dann halt nicht an die Situation zu denken. Ich glaube, wir hatten bei Pavel in der ersten Saison mal eine Phase, wo wir immer nach der Halbzeit die ersten 15 Minuten Gegentor gekriegt haben. Da saßen wir teilweise in der Kabine und haben gesagt, ey, heute nicht, heute nicht, heute nicht. Ersten 15 Minuten, dann nach 3 Minuten hat es geklingelt. So, dann guckst du dich ab und sagst, kann doch nicht wahr sein, so, ne? Also hat doch schon jeder gesagt. Das ist einfach, weil dann jeder unterbewusst diesen 1% vielleicht hat, wo er dran denkt, oh, hoffentlich heute nicht. Und das hast du halt eben nicht, wenn du diese positive Phase hast. Du denkst nie über was Negatives nach, du hast kein Konsequenzdenken, du gehst ins Spiel ran und denkst, ey, freust dich da drauf, boah, jetzt hauen wir die weg. Klappt ja sowieso, läuft ja alles so gut. Und wenn du mal ein Gegentor kriegst, dann ist auch nicht dieses Köpfe gehen runter, sondern ja, ist halt so, wir schaffen das schon. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige im Fußball. Was auch die große Kunst ist, wenn es halt nicht läuft, den Kopf immer frei zu haben, kein Konsequenzdenken, sondern Spieltag für Spieltag zu bewerten und für dich zu spielen, dass du sagst, ich spiele mein bestes Spiel, ich spiele mit Spaß, mit Freude, mit Mut. Klar, das ist nicht immer so einfach gesagt vor 60.000 Leuten, wenn der Kessel brennt oder wenn du da irgendwo unten drin bist. Aber nur so kommst du auf deine Leistung. Und ja, falls ich irgendwann mal Trainer werden sollte oder in einer sportlichen Funktion bin, werde ich das auch probieren zu vermitteln, weil ich glaube, auch mit den Jungs, mit denen ich so spreche, die natürlich auch schon mehr erreicht haben, ob es Weltmeister, Bundesligaspieler, was auch immer sind. Da, was da zwischen den Ohren passiert, ist halt im A und O, ist das A und O. Die Beine funktionieren halt auch nur, wenn du klar bist, ne?
Ja, also positives Denken, ne? Positive Konsequenz, wenn
Ja,
du.
einfach dieser Flow halt, ne? Dass du einfach auch das Umfeld, du musst dir über nichts Gedanken machen und hast 11 ungeschlagene Spiele im Rücken, so. Du weißt einfach, selbst wenn du mal irgendwann verlierst, diese Spiele davor sind ja nicht wegzudiskutieren. Also, das geht dir erstmal gut, ne? Und bist auch erstmal irgendwo in der Tabelle weiter oben. Von daher kannst du einfach befreit Fußball spielen.
Ja, also haben wir auf jeden Fall schon gehört, wo es so ein bisschen besonders drauf ankommt. Richten wir mal weiter den Blick nach vorn. Wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen. Am Sonntag geht es gegen Mannheim für den FC Hansa, einen weiteren Ex-Club von dir. Zuletzt hat der Waldhof mit 2:5 in Verl verloren, die ja auch eine Megasaison spielen. Und wie verfolgst du noch ja die Buwe-Kicker? Du sagst, Hansa, guckst du dir jedes Spiel bei Magenta an? Ist das bei Mannheim genauso? Und also wie siehst du den Verein und die Mannschaft so aufgestellt vielleicht?
Gucke ich mir auch an, natürlich emotional mit einer anderen Herangehensweise. Habe jetzt nicht diese, also ich habe auch natürlich Leute im Verein, mit denen ich da gut bin und denen ich das Beste wünsche, aber kannst die Vereine jetzt nicht vergleichen. Also sowohl von der Strahlkraft her nicht, meiner Meinung nach, als auch nicht von der Entwicklung des Vereins. Also Mannheim hat sicherlich Potenzial, hat ein Geldgeber auch, der natürlich das wie sein Baby ist. Da ist schon viel Herzblut und so drin. Wo ich da war, steckt aber alles noch in den Kinderschuhen von der Entwicklung her. Also sowohl was die Bedingungen angeht, was das ganze Konzept angeht, ja, die Planung und hast dann viel Geld in die Mannschaft gesteckt, das drumherum hat aber nicht dazu gepasst. Ich weiß nicht, wie es da jetzt aussieht, will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Wie gesagt, ich bin auch keiner, der dann irgendeinen Groll hegt oder sowas, aber ich habe da fußballerisch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte und habe das auch nicht so empfunden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Von daher ja, habe ich einfach nicht diese Sicht da drauf, die vielleicht wer anders hat. Habe ich auch schon mal gesagt, es wird auch Spieler geben, die sagen, Mannheim ist der geilste Verein der Welt, so wie ich das über Rostock sage. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, der Verein hat großes Potenzial, ist aber in der Entwicklung noch weit nicht so weit jetzt wie Hansa oder andere Vereine, die einfach auch genauer wissen, wo es drauf ankommt, um Erfolg zu haben.
Ja, dann mal Butter bei die Fische. Im Ruhrpott ist man ja auch oft sehr, sehr direkt. Wie geht das Spiel aus?
Ist in Mannheim, ne?
Genau, Karl-Benz-Stadion. Letztes Jahr hat Hansa dort mächtig auf den Sack bekommen, 0-5. Ja. An meinem Geburtstag, ich war im Gästeblock. Das war ein tolles Geschenk.
Ich muss sagen, der Trainer gefällt mir gut von Mannheim. Den kann ich auch über den Laurent Jaas, mit dem ich zusammengespielt habe, luxemburgischer Nationaltrainer gewesen, lange Zeit. Genau, der bringt da die Ruhe rein mit seiner Art und Weise und mit dem auch Erfolg, den jetzt ja, zuletzt jetzt nicht so gut gestartet in die Rückrunde, aber waren ja schon dann auch positiv unterwegs, wo ich gesagt habe, okay, das nimmt jetzt dann nochmal Formen an, wo die hinwollen. Von daher ist das jetzt nicht die Konstellation, wie ich Mannheim kennengelernt habe aus den letzten Jahren, wo es ein bisschen chaotischer, hektischer war, auch gegen Abstieg war. Das hat jetzt schon ein bisschen mehr Hand und Fuß, habe ich das Gefühl, was da passiert. Aber Rostock ist auch gut drauf. Ich sage 2-1 für Hansa.
Hossa.
Das nehmen wir gerne an, das unterschreiben wir. Dann gucken wir, wir müssen ein bisschen auf die Tube jetzt hier drücken. Juli, vielleicht dann nochmal ein bisschen in die Ferne geschaut. Du hast es schon so alles so ein bisschen angedeutet, aber in Richtung Saisonende. Hat Hansas Kader das Potenzial, genug Power, Kraft, Qualität, um den Aufstieg am Ende zu schaffen? Oder anders gefragt, wo landet Hansa am Saisonende?
Boah, das ist fast unmöglich, glaube ich, in der dritten Liga zu sagen. Ich glaube, ich habe gegen Ferle in der Vorbereitung gespielt. Da fand ich die schon unfassbar stark. So vom Ballbesitz, Fußball her, die machen kaum Fehler, die spielen ja einfach sehr, sehr reif, sehr, sehr gut. Also sowas, was man auch dann in Magdeburg in den Aufstiegsjahren gesehen hat und so. Ich habe jetzt Hansa natürlich nicht selber bespielt, aber deswegen mal auf wegen Ferle jetzt, weil die gegeneinander gespielt hatten. Oder weil Ferl oben ist in der Liga, da habe ich schon gedacht, die könnten eine gute Rolle spielen. Aber hätten auch genauso gut vielleicht 13. sein können. Wer weiß das schon, wenn das manchmal so komisch läuft, ne? Von daher, es ist die Sache, wie lange bleibst du oben dran? Vielleicht kriegst du nochmal einen richtigen Lauf auch weiterhin, dass du mal 4, 5 Dinger hintereinander noch ziehst und dir mal ein bisschen Puffer schaffst. Ich glaube, damit steht und fällt es, ne? Also wie lange bleibst du oben? In welchen Situationen holst du Punkte? Wann patzen die anderen, wo du punktest? Und ich glaube, die Musik wird Richtung Mai gespielt, wenn die letzten, ich sage mal, die letzten 8 bis 10 Spiele, da musst du da sein. Wenn du oben dran bist, dann musst du diese letzten 8 bis 10 Spiele da sein. Dann musst du mindestens einen Lauf von 4, 5 Spielen kriegen, die du hintereinander gewinnst oder wo du punktest. Und wir haben damals ein bisschen Glück gehabt im Aufstiegsjahr. Ich glaube, wir waren ein bisschen zäh hinten raus mit Zwickau, unentschieden mit, was hatten wir noch, keine Ahnung, wir haben in Haching mit Ach und Krach gewonnen, davor mit Meppen noch gedreht, dann, aber wir hatten halt ein paar nicht Spiele dabei, die du eigentlich gewinnen musst, wo dann die anderen einfach alle nicht gewonnen haben. Und da musst du einfach davor bleiben. Ob das dann am Ende reicht, kann ich echt nicht sagen. Ich hoffe es, aber die Prognosen kann man nicht geben.
Ja. Wir sind gespannt.
Auf alle Fälle. Juli, bevor du das letzte Wort hast, hat Ben hier immer noch seinen Werbepart. Ich weiß nicht, hast du den schon abgehandelt oder kommt er jetzt noch? Oder?
Nee, pass auf, den packe ich jetzt aus. Also an alle da draußen, wir haben ja heute schon auch über einige Ex-Folgen gesprochen, zum Beispiel mit der Angler-Crew, Docky Bartel, Andy Thiem und Janni dem Griechen. Wir hatten auch schon den Schleifer vom Herrn Jens Hertel bei uns im Podcast. Also scrollt da doch gern mal runter, klickt euch durch. Johnny Verhoek, alle waren sie quasi schon mal da. Ob nun präsent hier im OZ-Studio oder zugeschaltet, wie es Juli heute war. Klickt euch da gerne durch. Und wem das alles noch nicht reicht, dem lege ich doch unseren kostenlosen Hansa-Newsletter, den Kuss der Kogge, ans Herz. Hat jetzt einen Relaunch gefeiert im neuen Design. Mächtig cool, gefällt mir. Jetzt auch mit Emojis, also mega modern und steil. Abonniert das, da könnt ihr auch mal Trainer spielen, eure eigene Aufstellung machen. Klare Empfehlung. So, Tommy, zufrieden?
Ja, super gemacht. Juli, jetzt hast du das letzte Wort. Der Gast hat immer das letzte Wort. Was wünschst du Hansa, was wünschst du den Hansa-Fans vor allem? Oder auch ja, die schönste Lebensweisheit? Was ist dein Lebensmotto oder irgendwas Tolles, was du noch loswerden möchtest?
Hansa-Fans und dem Verein natürlich maximale Erfolge. Ruhiges Umfeld, maximale Erfolge, am Ende vielleicht mit dem Aufstieg sogar, wäre natürlich das Beste, was passieren kann. Den Jungs auf dem Platz, Gesundheit ist das Wichtigste, auch allen anderen natürlich. Und ganz wichtig, den Spaß an dem, warum wir angefangen haben, das merke ich jetzt wirklich im Alter. Alle, die jetzt aktiv spielen, die vielleicht manchmal in einer Drucksituation sind, vergesst den Spaß nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen spielt man, irgendwann hört man auf. Und ja, probiert einfach eure Fußabdrücke zu hinterlassen. Alles andere ist eh vergänglich.
Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Juli, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele interessante Insights auch, Ben, oder?
Auf alle Fälle. Hat mir echt, echt nochmal den Tag versüßt, würde ich sagen.
Wunderbar.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und
gern.
Du machst die Verabschiedung, Ben, ne?
Genau, in diesem Sinne auch von mir aus vielen Dank an alle Zuhörer, Zuschauer und was wir alles haben. Lasst ein Like und ein Follow da auch bei Instagram, dann haben wir das auch noch abgehandelt, da sind wir nämlich auch. Und in diesem Sinne, bleibt sportlich, wir hören und sehen wieder. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.